ARD. Das ist die sechste und letzte Folge von Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Wir reisen in dieser letzten Folge nochmal in die Vergangenheit. Und zwar ins Jahr 1990, knapp 2 Jahre vor dem Mord an Feridun. Es ist der 23. Oktober, 9 Uhr. Ein schöner, sonniger Herbstmorgen in Paris. Der Iraner Cyrus Elahi läuft eilig durch die Lobby seines Wohnhauses in der Rue Antoine Bourdelle Nummer 8. Er ist spät dran und hat deshalb seinen Kollegen verpasst. Der holt ihn sonst immer auf dem Weg zur Arbeit ab. Cyrus geht nämlich nie allein auf die Straße. Zu gefährlich für ihn. Cyrus ist Politikwissenschaftler. Ähnlich wie Feridun muss er nach Khomeinis Machtübernahme aus Iran fliehen. In Paris baut er die Oppositionsgruppe Organisation Flagge der Freiheit Irans mit auf, wird die rechte Hand des Vorsitzenden. Ein hochriskanter Job. Die französische Polizei hat Cyrus Chef vor wenigen Tagen gewarnt, dass es Mordpläne gegen ihn gibt. Er hat Paris deswegen verlassen. Cyrus bleibt in der Stadt, versucht, sich so gut es geht zu schützen. Etwa, indem er eben nie ohne Begleitung vor die Tür geht. Doch an diesem Morgen läuft es einfach nicht, wie es soll. Nicht nur muss Cyrus allein raus, er hat auch seine kugelsichere Aktentasche nicht dabei. Eigentlich nimmt er die immer mit, um sie notfalls wie ein Schutzschild vor seinen Körper halten zu können. Als er durch die Lobby seines Wohnhauses geht, kommt plötzlich ein Mann mit einer Pistole auf ihn zu. Es kommt zu einem kurzen Kampf. Cyrus versucht, den Angriff zu verhindern. Doch der Mann schießt, trifft ihn in den Bauch und in den Kopf. Cyrus bricht in der Lobby zusammen und stirbt. Der Täter flüchtet. Ein Zeuge sagt später aus, dass er um etwa 9 Uhr einen Mann gesehen habe, der mit blutverschmierter Jacke aus dem Wohnblock von Cyrus gekommen ist. In der Presse damals ist dieser Mord kein besonders großes Thema. Aber ich erzähle euch davon, weil dieser Fall immens wichtig für meine Recherche zu Feridun wird. Ich stoße dadurch nämlich endlich auf eine Spur, die mich zum tatsächlichen Stand der Ermittlungen zu Feriduns Ermordung führt. Wie manchmal über die verrücktesten Wege doch noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht werden kann, nämlich durch eine klitzekleine Fußnote, darum geht's in dieser letzten Folge. Ich bin Patricia Schlosser und das ist Agenten der Angst. Feridun und der iranische Geheimdienst. Folge 6 – Freiheit. Die französische Polizei kann den Mörder von Cyrus Elahi nicht finden. Er bleibt verschwunden. Aber sie kann später 2 Komplizen des Täters festnehmen. Sie werden 6 Jahre später in einem Gerichtsprozess wegen Mordes verurteilt. An den iranischen Geheimdienst selbst, also den mutmaßlichen Auftraggeber des Mordes, kommt die französische Justiz nicht dran. Aber, und jetzt kommt der Teil, der diesen Fall für mich so wichtig macht, Cyrus hat einen Bruder in den USA, Darius Elahi. Darius will sich nicht damit zufrieden geben, dass der iranische Geheimdienst nicht belangt wird. Er reicht im Jahr 2000 eine Zivilklage gegen das iranische Regime und seinen Geheimdienst ein. Wegen widerrechtlicher Tötung seines Bruders. Das iranische Regime reagiert nicht auf die Klage. Ich lese über den Fall auf der Homepage einer Menschenrechtsorganisation, die Morde an Exil-IranerInnen dokumentiert. Es gibt einige solcher Seiten. Oft finde ich da auch Kopien der Gerichtsakten zu den Fällen. Ich überfliege die Fußnoten in den Akten, um zu schauen, ob da Dokumente oder Bücher angegeben sind, die mir bei meiner Recherche weiterhelfen könnten. In der Klage von Cyrus' Bruder Darius gibt es eine Menge Fußnoten, die dem Gericht zeigen sollen, dass der iranische Geheimdienst viele Menschen in Europa umbringen hat lassen, dass das Morden also System hat. Die meisten dieser Fußnoten sind auf Englisch, aber plötzlich bleibe ich mitten im Dokument an dieser einen Fußnote hängen, weil sie deutsche Wörter enthält. Erkenntnisse über den iranischen Staatsterrorismus. Ein Bericht des deutschen Bundeskriminalamts BKA. Das BKA hat Erkenntnisse. In der Fußnote ist das Datum des Berichts angegeben. Oktober 1993. Ich rechne schnell nach. Das heißt ja, der Bericht muss zu Beginn des Mykonos-Prozesses oder schon davor erstellt worden sein. Und das heißt, das BKA hatte schon länger Erkenntnisse über die Aktivitäten Irans. Und das wiederum heißt, es könnte was über den Mord an Feridun drinstehen. Ich habe aus dem Bericht auch schon mal in einer vorherigen Folge zitiert. Ich schaffe es also, an ihn ranzukommen. Aber ich will hier genau erzählen, wie das war, weil es alles so wild ist. Ich frage nämlich beim BKA nach. Die Antwort der Pressestelle:
Der von Ihnen angesprochene Bericht aus Oktober 1993 liegt im Bundeskriminalamt nicht mehr vor. Zum Inhalt des Berichts kann insofern keine Stellung mehr bezogen werden.
Der Bericht ist demnach irgendwelchen Löschroutinen zum Opfer gefallen. Wie kann das sein, wenn die Bundesanwaltschaft offiziell immer noch zu Feriduns Ermordung ermittelt, das Verfahren also noch läuft? Und wenn der Bericht nicht mehr existiert, wie kann sich Darius' Anwalt dann in dem amerikanischen Gerichtsprozess im Jahr 2000 auf den Bericht beziehen? Er muss ihn dafür ja gekannt haben. Heißt also, es müssen zumindest Kopien des Berichts im Umlauf sein.
Okay. Los geht's.
Hallo, hier ist Patricia Schlosser. Ich habe schon mal bei Ihnen angerufen.
Ich rufe nochmal einen ehemaligen Mordermittler an. Heute ist er im Ruhestand, aber ich weiß, er hat zum Fall Feridun Farrokhzad ermittelt.
Haben Sie kurz Zeit für mich? Da haben wir schon drüber gesprochen, aber es hat mich einfach weiter so gequält, dass ich nochmal anrufen wollte, weil das stimmt, das ist schon ewig her, aber es ist halt einfach so interessant, dass man ja schon den iranischen Geheimdienst dahinter vermutet, aber diese Ermittlungen damals einfach so schnell beendet waren.
Ich kann ihn nicht davon überzeugen, mit mir zu sprechen. Klar, er unterliegt auch im Ruhestand einer Verschwiegenheitspflicht. Ich weiß das alles. Trotzdem, ach ja.
Okay, ja, tschüss. Okay.
Aber dann komme ich über einen ganz anderen Weg an den Bericht ran. Ich kann nicht sagen, wie und durch wen, aber es gibt da draußen noch viele Menschen, die versuchen, diesen Mordfall aufzuklären. Jede Menge Fans, frühere Weggefährten Feriduns, JournalistInnen und AktivistInnen. Einige davon habe ich durch meine Recherche kennengelernt. Und über diese Connection komme ich an einen Teil dieses 80-seitigen Berichts ran. An den wichtigsten, an 17 entscheidende Seiten. Ich bin aufgeregt, als ich an meinem Schreibtisch sitze und das PDF zum ersten Mal öffne. Ich kann an der Schrift erkennen, dass der Bericht ursprünglich mit der Schreibmaschine geschrieben wurde. Die Buchstaben sind nicht so akkurat wie bei Computerschrift. Überall sind kleine dunkle Punkte auf den Seiten. Wahrscheinlich Staub aus dem Bundeskriminalamt, der sich beim Kopieren und Einscannen der Seiten verewigt hat. Das PDF beginnt mit dem Titelblatt des Berichts. Die Überschrift ist die aus der Fußnote in den amerikanischen Gerichtsakten. Erkenntnisse zum iranischen Staatsterrorismus, Oktober 1993. Drunter der Bundesadler und das Kürzel BKA. Dann ein Inhaltsverzeichnis. Der Bericht ist untergliedert in 21 Mordfälle. Alles unaufgeklärte Morde an Exil-Iranern in den vergangenen 6 Jahren, also 1987 bis 1993, in Deutschland und Europa. Im Vorwort des Berichts heißt es, dass dieses Dokument helfen soll, Muster im Ablauf der Morde zu finden.
Nach dem bisherigen Erkenntnisstand werden Dissidentenmorde, die mutmaßlich auf iranischen Staatsterrorismus zurückzuführen sind, arbeitsteilig durchgeführt. Kopf der Operation ist der sogenannte Controller. Es handelt sich bei dieser Person um einen Ortskundigen, der die übrigen Tatbeteiligten einweist und logistisch unterstützt.
Offenbar weiß das BKA damals schon vieles von dem, was erst später im Mykonos-Prozess publik wird. Jeder Mordfall wird in dem Bericht einzeln auf etwa 3 bis 4 Seiten beschrieben. Mord zum Nachteil von und dann der Name des Toten. Ich überfliege das Inhaltsverzeichnis, suche nach dem Namen von Feridun. Und da, tatsächlich, im Abschnitt Römisch 2.17 heißt es Mord zum Nachteil des Künstlers Farrokhzad.
Indizien und Hinweise sprechen für einen politischen Hintergrund.
Das BKA nimmt damals also sehr wohl an, dass Feridun vom iranischen Geheimdienst getötet wurde. Und die Beamten haben auch eine Hypothese, warum. Demnach galt Feridun
als gefährdete Person, weil er in seinen Konzertauftritten das iranische Regime verspottete.
Der Bericht beschreibt einen Auftritt Feriduns, bei dem er behauptet, er habe Sex mit Religionsgelehrten gehabt. Das BKA vermutet, dass Iran sich für diese Beleidigung rächen wollte.
Für die Schmach, die dem Islam durch die öffentlichen Äußerungen des Farrokhzad zugefügt wurde.
Und das BKA hat auch eine Theorie, warum Feridun ausgerechnet im Jahr 1992 umgebracht wurde. Das hatte ich mich auch schon gefragt. Warum gerade 1992? Schließlich hat er schon jahrelang das iranische Regime beleidigt.
Kurz vor seinem Tod soll Farrokhzad Kontakt mit der iranischen Botschaft in Bonn aufgenommen haben, um seine Mutter in Iran besuchen zu können. Eine Verhaftung habe er dabei bewusst in Kauf genommen. Aufgrund der großen Popularität des Farrokhzad im Iran wie auch bei Iranern im Ausland hätte eine Verhaftung sicherlich zu weltweiten Protesten iranischer Oppositioneller, Politiker und Künstler geführt. Andererseits hätte man ihn auch nicht unbehelligt in den Iran reisen lassen können, da dies innenpolitisch nicht zu rechtfertigen gewesen wäre. Es ist somit nicht auszuschließen, dass sich das iranische Regime dieses Dilemmas durch die Liquidierung des Farrokhzad entledigt haben könnte.
Also ein Mord als Lösung für dieses lästige Problem? Ich finde die Theorie des BKA plausibel. Doch
die Ermittlungen haben indes diese These weder bestätigen noch entkräften können.
Mit dieser Feststellung endet der Bericht über Feridun. Trotzdem ist er für mich eine echte Offenbarung. Total verrückt. In den Fußnoten eines amerikanischen Gerichtsprozesses aus dem Jahr 2000 findet sich also der einzige Beleg dafür, dass die deutschen Behörden davon ausgingen, dass Feridun vom iranischen Geheimdienst ermordet wurde. Warum hat das BKA die Vermutungen über die Machenschaften des Geheimdienstes nicht öffentlich gemacht? Klar, sie ermitteln offiziell immer noch und solange sie keine Beweise gefunden haben, können sie ihre Mordtheorien auch nicht öffentlich machen. Wie viel ist heute eigentlich über die Gefahr bekannt, die vom iranischen Geheimdienst in Deutschland ausgeht? Ich bin dieser Frage viele Monate zusammen mit Julian, Susan und Omid nachgegangen. Seit dem Mykonos-Prozess hat es zwar in Deutschland keine solchen Morde mehr gegeben, in anderen Ländern übrigens schon, aber die Bedrohungslage hat sich laut Verfassungsschutz seit dem Ausbruch der Proteste 2022 in Deutschland wieder verschärft. AktivistInnen müssen Angst haben, ausgespäht und verfolgt zu werden. Feriduns Schicksal von 1992 wirkt vor diesem Hintergrund nicht wie etwas Vergangenes, Abgeschlossenes, sondern etwas, das sich wiederholen könnte. Ein warnendes Beispiel. Die Recherche zu Feriduns Ermordung wirft für mich eine wichtige Frage auf. Was kann Deutschland gegen diese Machenschaften des iranischen Geheimdienstes tun? Ich habe darüber auch mit Matthew Levitt gesprochen, dem Iran-Experten beim Washington Institute in den USA. Er reist viel in der Welt rum, um sich mit PolitikerInnen, JournalistInnen und SicherheitsexpertInnen zu treffen und über die Gefahr des iranischen Geheimdienstes für die jeweiligen Länder auszutauschen.
Look, I've had the opportunity to meet with German officials about this, and they take this very, very seriously, and they are very, very competent and good at what they do.
Levitt hat sich mit deutschen Behörden getroffen und sein Eindruck ist, dass sie die Bedrohungslage sehr, sehr ernst nehmen und er hält sie für kompetent und gut in dem, was sie tun.
It's good, but it's clearly not enough. It has not deterred Iran from doing any of these types of activities. I would like to see the international community think more proactively about ways to hold Iran accountable.
Er sagt aber auch, Deutschland tut nicht genug, weil es Iran ja nicht davon abhält, weiterzumachen. Levitt würde sich wünschen, dass die internationale Gemeinschaft mehr tut, um Iran haftbar zu machen. Und er hätte da auch eine Idee.
You know, the number of Iranian prominent Iranian super upper class wealthy people. So I'm not talking about the average Iranian, whose children go to university in Europe and North America, whose families go shopping in Paris and in Germany and whatever, is astounding.
Die Anzahl prominenter IranerInnen, reicher Leute aus der Oberschicht, deren Kinder in Europa und den USA studieren, die nach Paris oder Deutschland reisen, um dort shoppen zu gehen, die ist erstaunlich hoch.
And they happen to be the relative of some of the worst human rights and violators and militants in Iran. We should be putting in place travel bans and saying, you're just not welcome. That you're just not welcome. And that would have some effect, I believe, because they do not see themselves this way.
Und diese Leute sind die Angehörigen von einigen der brutalsten Regimevertreter Irans. Levitt schlägt vor, Einreiseverbote für diese Familien zu verhängen. Er meint, das würde etwas bewirken, weil die Verwandten sich nicht als Teil eines verbrecherischen Systems sehen wollen. Seine Logik, wenn man ihnen klar macht, ihr seid Teil dieses Unrechtssystems und ihr dürft jetzt nicht mehr nach Paris, um bei Louis Vuitton zu shoppen, dann steigt vielleicht das Bewusstsein dafür, dass sie nicht einfach so weitermachen können.
It's not going to fix things. The nature of this regime is such that they believe in exporting the revolution. And they believe that anything is legitimate if it comes down to protecting the revolution. And so we have to anticipate that there'll be more cyber activities. There'll be more assassination and abduction plots.
Aber Levitt räumt auch ein, dass das die Probleme nicht lösen wird. Es liegt in der Natur dieses Regimes, dass es für gerechtfertigt hält, Oppositionelle zu bedrohen. Wir müssen also damit rechnen, dass es mehr Cyberaktivitäten, mehr Attentatspläne und mehr Entführungsversuche geben wird. August 2023, der Tag vor Feriduns offiziellem Todestag. Ich bin in Bonn und laufe über den Marktplatz. Um mich herum Menschen, die in Cafés sitzen oder mit Shoppingtüten bepackt vorbeischlendern. Auf einer Seite des Platzes passiert aber was anderes. Hier schwenken Menschen Fahnen und halten Schilder hoch. Darauf die Bilder von Exil-IranerInnen, die vom iranischen Geheimdienst ermordet worden sein sollen. Darunter ist auch das Gesicht eines lachenden Mannes mit schwarzem Schnurrbart. Feridun.
Wir sind ja heute hier, um auf Feridun Farrokhzad, einen unglaublich charismatischen, tollen Künstler und politischen Aktivisten, hinzuweisen.
Das sagt mir Homayoun. Er trägt eine schwarze Brille und ein Polohemd und er hat die Demo heute organisiert. Er hofft damit, Feriduns Schicksal bekannter zu machen, auch außerhalb der iranischen Community.
Er wurde hier in Bonn von der Islamischen Republik getötet und bis heute wird kaum über ihn berichtet. Keiner weiß, wer er ist. Und ich möchte einfach mal so ganz plakativ zeigen, er ist einer von uns.
Homayoun hält ein Foto hoch mit Feridun drauf. Feridun, wie er mit einem gigantischen Bierkrug im Münchner Hofbräuhaus steht. In der einen Hand den Krug und im anderen Arm eine Frau, die wie er in die Kamera lacht.
Das ist aus dem Münchner Hofbräuhaus. Und also er ist einer von uns, genauso wie du und ich. Und es ist einfach eine Schande, dass ein Mensch, der für Freiheit gekämpft hat, hier mitten unter uns getötet wird und keine Gerechtigkeit erhält. Das ist eigentlich krass, das kann nicht sein. Und heute wollen wir auf ihn aufmerksam machen. Also ich persönlich bin gar nicht dafür, dass wir Menschen oder Personen generell glorifizieren. Trotzdem ist er ein Vorbild für mich. Er hat immer gesagt, lass uns zusammen für was Besseres kämpfen und Extremisten verbannen. Sein und mein Lieblingsspruch ist Nazar Khamushi Jumbegire. Das heißt, das ist ein persisches Sprichwort von ihm. Und das heißt, lass die Dunkelheit nicht an Kraft gewinnen. Sehr viele haben mir davon abgeraten, diese Demo zu organisieren. Weil sie gesagt haben, du wirst dann ins Fadenkreuz geraten.
Ja.
Also, was denn? Wir sind hier in Deutschland. Ich kann hier machen, was ich möchte, solange ich kein Weh tue.
Aber es stimmt natürlich, ne?
Ja,
es ist gefährlich.
Ist okay, ja. Aber guck mal, wir erwarten von den Menschen im Iran, dass sie auf die Straße gehen, kämpfen. Und ich stelle mich nicht hier im freien Deutschland hin und soll nichts sagen.
Ja.
Das geht nicht.
Kann man weiter Hoffnung haben? Das möchte ich zum Abschluss Susan fragen, meine deutsch-iranische Kollegin. Als wir diesen Podcast im September 2024 aufnehmen, ist der Tod von Jina Mahsa Amini und der Ausbruch der Proteste in Iran ja schon fast 2 Jahre her. Susan, wie ist die Lage jetzt heute in Iran?
Die Lage in Iran ist weiter angespannt.
Ich bin mir sicher, dass es immer wieder zu Protesten kommen wird. Das Regime versucht zwar mit aller Gewalt, also mit Schlägertrupps, Kameras an öffentlichen Plätzen, die übrigens Gesichter erkennen können, genau das zu vermeiden. Aber die Menschen finden immer wieder Wege. Es gibt immer wieder Aktionen von zivilem Ungehorsam.
Wie sieht das genau aus?
Es gibt Protestrufe aus Autos und von Dächern, damit die Regimekräfte nicht direkt nachvollziehen können, wo sie sich befinden. Die rufen, alles Mögliche wird mit Protestslogans beschriftet, von Geldscheinen über Bussitze bis hin zu Wänden. Und natürlich gibt's auch viel Widerstand im Netz, auf Social Media, was ja in Iran verboten ist. Da werden zum Beispiel immer wieder Videos gepostet, bei denen Menschen einfach auf der Straße tanzen, obwohl Tanzen ja verboten ist. Und das ist auch Protest.
Und was hörst du von deinen Verwandten?
Der Alltag, der wird immer schwieriger. Die Inflation ist unfassbar groß. Wenn ich mir Geldscheine zum Beispiel anschaue, die ich immer noch in meiner Schublade aufbewahre, in der Hoffnung, irgendwann wieder einreisen zu können, davon würde ich heute nicht mal mehr Kaugummis bekommen.
Und glaubst du wirklich dran, dass es noch einen echten Wechsel, eine Revolution geben wird?
Ja, das ist diese große Frage, die natürlich auch mir oft gestellt wird und ich glaube nicht, dass das heute oder morgen passiert. Dafür müsste auch außenpolitisches Regime anders behandelt werden und in Iran ist der Moment auch noch nicht da. Aber ich glaube persönlich ganz fest daran. Ich habe große Hoffnung, dass ich und auch viele andere ihre Familien wiedersehen werden und dass Iran frei sein wird.
Ich bin auf dem Weg zu Feridouns Grab. Heute ist sein Todestag. Feridun liegt auf dem Nordfriedhof in Bonn begraben. Es ist ein alter, sehr schöner Friedhof mit hohen Bäumen und Hecken. Fast ein Park. Und ich brauche etwas, bis ich sein Grab finde.
Da ist es.
Ich hatte mir ein kleines, vielleicht etwas vernachlässigtes Grab vorgestellt. Nach all der Zeit. Aber es ist eine richtige Gedenkstätte. Ein großer Marmorstein steht vor einer Hecke und darauf thront in Brusthöhe eine Büste aus Metall. Feridun im Anzug, mit Fliege, Schnurrbart und breitem Lächeln.
Es ist wirklich kein Platz mehr frei, um noch irgendeinen Strauß hinzustellen. Krass.
Das Grab vor der Büste ist wie mit einer Bettdecke aus weißen, roten und gelben Blumensträußen bedeckt. Und obwohl es nieselt und ganz schön kalt ist für einen Augusttag, kommen noch mehr BesucherInnen.
Wo kommt ihr her?
Wir sind aus Burken, 2 Stunden weiter weg von hier. Wir lieben den Mensch, weil der hat immer von Freiheit gesprochen. Ja? Und aber jetzt, wir haben keine Freiheit in unserem Land.
Ja.
Und das wegen des alles Mullah-Regime. Ja? Und die klauen alles, was sie wollen.
Wir sind aus Berlin hier. Und natürlich, wenn man hier in Bonn ist, ja, man pilgert ja auch hin zum Farrokhzad. Ich bin 1959 geboren und das war unsere Zeit, unsere Jugend damit. Also zu meinem Jugend, muss ich sagen, war unsere Idol. Und leider vermissen wir ihn heute und wir wissen ja auch alle, wie er dann gehen musste. Das war
ja, es war ja brutale Umgebracht.
Ganz brutal. Und das zeigt ja auch, wie viel Wut in den Tätern gestanden hat und in dem Regime gestanden hat ihm gegenüber. Ja.
Wissen Sie, das bis heute ist ja offiziell nicht aufgeklärt worden.
Genau.
Wie ist das für Sie?
Es ist für mich ein riesen Fragezeichen. Das ist nicht aufgeklärt, finde ich Skandal, finde ich schlimm. Und ich verstehe nicht, warum. Verstehe ich nicht, warum. Ich musste auch bitter lernen, Politik bedeutet nicht immer Gerechtigkeit. So ist das, ja.
Es fängt an, stärker zu regnen. Ich stehe trotzdem noch eine Weile alleine am Grab, friere in meinem dünnen Jackett. Feriduns Büste grinst mich fröhlich an. Ich lächle zurück. Eine Geschichte aus Feriduns Tagebuch möchte ich euch zum Abschluss noch erzählen, weil sie so viel über Feridun aussagt. Schönes wie Trauriges. Und zwar im Jahr 1982, Da wohnt Feridun noch mit Said im Exil in Paris und er macht einen Ausflug nach München, um seine Ex-Frau Anja und seinen Sohn Rostam zu besuchen. Er hat sie seit 4 Jahren nicht mehr gesehen.
Am 17. Oktober bin ich früher als sonst aufgewacht und war sehr, sehr glücklich, dass ich Anja und meinen Sohn Rostam wiedersehen würde. Ich habe meine beste Kleidung angezogen und viel Parfüm aufgetragen.
Ich wette, er hat auch sein Hemd wieder so weit aufgeknöpft, dass man fast bis zu seinem Bauchnabel runterschauen kann. So hergerichtet spaziert er durch München, kommt am Springbrunnen vor der Uni am Geschwister-Scholl-Platz vorbei und wird ganz nostalgisch.
Ich sehe die Vergangenheit, die Menschen, die Fakultät für politisches Recht. Wie klein mir diese Stadt erscheint, die für mich einst die größte und schönste Stadt der Welt war. München, wie sehr ich dich geliebt habe, wie sehr ich dich liebe. In deinen Mauern habe ich mich verliebt. Ich habe in dir geheiratet. Mein Sohn wurde in dir geboren. Ich bin in dir gestorben und habe mich trotzdem nicht von dir getrennt.
Da ist er wieder. Dieser super emotionale, poetische, bis an den Rand des Kitsch wuchernde Feridun-Sound. Feridun kommt bei Anjas Wohnung an. Es ist dieselbe Wohnung, in der er mal mit ihr zusammengelebt hat und wo er seine Briefe an die deutschen Verlage geschrieben und sie gedrängt hat, endlich seine Gedichte zu veröffentlichen.
Als ich ankam, öffnet Anja die Tür. Ich war sowas von nervös.
Sein Sohn Rostam steht neben ihr. Er muss damals 13 oder 14 Jahre alt sein.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen so großen Sohn haben würde und dass Anja so alt sein würde. Ich habe Anja nicht ins Gesicht geschaut, weil ich Angst hatte. Als ich sie dann doch angesehen habe, sah ich, sie hatte immer noch die gleiche Tiefe. Sie roch wie 1958 und ihr Blick mit den grünen Augen war derselbe. Etwas bitterer, etwas schärfer, aber es war derselbe Blick. Rostam ist groß geworden. Er ist wie ich. Er hat wunderschöne schwarze Augen mit einem kindlichen Geist.
Anja und Feridun umarmen sich. Feridun zieht Rostam auf seinen Schoß, auch wenn er dazu ja schon viel zu groß ist. Sie verabreden gleich noch ein weiteres Treffen, für übermorgen. Doch als Feridun dieses Mal vor der Tür steht und klingelt, macht ihm Rostam alleine auf.
Rostam öffnete die Tür und sagte ängstlich und stotternd, dass seine Mama nicht zu Hause sei und er keinen Fremden ins Haus reinlassen dürfe. Ich war schockiert. Das Kind sagte ständig, nein, Mama sagt, niemand darf reinkommen. Ich wollte mein Kind umarmen und küssen, aber ich konnte nicht. Mein ganzes Inneres war verletzt. Die Stücke meines Herzens lagen auf dem Boden.
Da kommt Anja nach Hause. Feridun geht wortlos an ihr vorbei und verschwindet. Feridun hat die Welt umarmt und sich von ihr immer wieder abgestoßen gefühlt. Er war mutig, hatte keine Angst davor, sich auszuprobieren, kitschig zu sein, Gefühle zu zeigen. Und als er mit einem verbrecherischen System konfrontiert wird, stellt er sich dagegen. Er ist ein Held. Und doch auch keiner. Mit seiner Eitelkeit, seinem dievenhaften Stolz, seinen Wutanfällen, seinem Egoismus. Eine Sache zieht sich durch sein ganzes Leben wie ein roter Faden. Sein großer Drang nach Freiheit. Ein Leben abseits von Schubladen und Klischees, das verbinde ich am meisten mit ihm. Seine Suche nach Rede- und Meinungsfreiheit, nach sexueller und künstlerischer Freiheit. Dieser Freiheitsdrang lebt in Feriduns Werken weiter. Und kein Geheimdienst der Welt kann ihn zerstören.
می آیم برهد باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آباست بوم با با بوم با بادی با با بوم با بادی با با بوم با بادی بی با 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 بوم با با بوم با بادی با با بوم با بادی با با بوم با تا از آشیانه سویت پر بگیرم از بندم رها ساز تا از غم نمیرم این آواز غم هاست بر روی لبه من یا آوازی تنهاست هنگام شب من به تمنای سخن تو سوی تو می آیم به راحت باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز بوم با با بوم بام با بی 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 با با بوم بام ba ba bum bam ba bi ba ba bum bam ba bi ba ba bum bam ba
Der Wind von Feridun Farrokhzad. Der Wind mit fliegenden Haaren. Der weder Mündung noch Alter hat, der ohne Gesellschaft von Füßen reitet. Wer nach seinen Pferden sucht, entdeckt sie als Rauch oder Staubfahnen. Sie verschweigen ihren Quell.
Das war die letzte Folge von Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Vielen Dank fürs Hören. Und empfiehlt uns gern weiter. Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Autorin und Host bin ich, Patricia Schlosser. Regie und Produktion Alexandra Distler. Dramaturgische Beratung Fredi Gareis. Recherche Julian Feldmann, Susan Sareh und Omid Rezai. SprecherInnen Ali Raki Turb und Jennifer Güzel. Tontechnik Christine Bauer. Mastering Hammer und Amboss. Redaktion Aline König. Redaktionelle Mitarbeit Katharina Mahnholz. Danke an meinen Freund, der mir den Gedichtband von Feridun geschenkt hat, die Redaktion von Steuerung F, Salome Sadegan, Lutz Ackermann, Katrin Jakob, Eva Nowak, Linda Becker, Laura Grübler und das BR-Studio in Regensburg. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Ihr wollt besser verstehen, wie die Welt funktioniert? Dann hört mal rein in den Podcast meiner Kolleginnen und Kollegen vom ARD Weltspiegel. Welche Wege führen aus der Wasserkrise? Wie hat es China geschafft, sich vom landwirtschaftlich geprägten Land zur Industriemacht zu entwickeln? Und welchen Preis zahlt es dafür? Und wie setzen UkrainerInnen Dating-Apps zur Spionage während des Krieges ein? Im Weltspiegel-Podcast blickt ihr zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahrt all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genügend Platz ist. Jede Woche erwartet euch eine knappe halbe Stunde Welt aufs Ohr. Im Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek.